Also ich halte es nicht für einfacher. Tatsächlich finde ich, Fehler anzusprechen und ins Fehlermanagement zu gehen, mindestens genauso schwer wie jemanden aus vollem Herzen zu wertschätzen und zu loben. Also tatsächlich ist das aus meiner Sicht eins der initialen Probleme von unserem Fachkräftemangel in unserem Bereich, dass diese Selbstverständlichkeit wie so ein großer Grinch quasi in den Praxen, in den Sozialräumen lebt.
Schon die Anerkennung für alle. Fair muss ja auch bedeuten, ich versuche jeden zu sehen und nicht nur die.
Wir meckern. Also wir sind wirklich so ein Meckervolk, was das angeht.
Und es gibt Menschen, die glauben, sie werden größer und sie wachsen, wenn sie andere klein machen. Okay. Und meine Liebe, es ist ja tatsächlich eine ganz besondere Folge, weil es ist die letzte, aber nur für 3 Wochen,
so
weil wir machen eine Sommerpause.
Absolut, also pünktlich zum Schulstart in Niedersachsen.
Du hörst P11, Praxis einfach leichter führen, von Passmedia Praxismarketing. Freue dich auf neue Impulse mit Michaela Prinz von Dentastico und Klaus Schenkmann von Passmedia. Oder wie wir sie kennen, Ela und Klausi. Mit Herz, Erfahrung und klaren Worten für dich und deine Praxis. Und für alle, die einfach leichter führen möchten. Viel Spaß beim Hören.
Ja, dann sage ich auch heute nochmal Moin zu P11. Und das auch zu meiner lieben Ela, die in Hannover sitzt. Und ich weiß gar nicht, wie wir das schaffen, wie das gehen soll. Wir sitzen gar nicht nebeneinander, wir sitzen uns nicht gegenüber. Wir zeichnen remote auf. Kriegen wir das trotzdem hin?
Ja.
Schaffst du das emotional ohne meine direkte Nähe?
Ja, also emotional schaffe ich das, Klaus. Technisch ist immer so eine andere Frage, aber emotional kriege ich das hin.
Okay. Und meine Liebe, es ist ja tatsächlich eine ganz besondere Folge, weil es ist erstmal die letzte, aber nur für 3 Wochen.
So
weil wir machen eine Sommerpause. Haben
ganz
wir uns verdient,
genau.
Oder?
Absolut. Also pünktlich zum Schulstart in Niedersachsen. Der war nämlich heute, machen wir erstmal 3 Wochen Sommerpause. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich mag antizyklische Dinge.
Ja, ich auch. Und das ist auch eigentlich der Grund, weil wir zeichnen ja heute an diesem 13. August auf und die Folge läuft dann Sonntag später. Und wenn ihr das an diesem Sonntag das erste Mal hört, ja, dann bin ich tatsächlich im Urlaub, im Sommerurlaub, da, wo die Sonne vom Himmel brennt, wo es heiß ist und warm. Ich schätze mal so bei 13 bis 16 Grad und ein bisschen Regen in Irland.
Ja, aber ist doch eine wohltuende Abkühlung, oder?
Absolut, absolut. Freue ich mich auch sehr drauf. Und ich denke mal, ja, wir haben dann 31 Folgen unseres wunderbaren Podcasts eingesprochen. Liebe Ela, bis hierhin muss ich sagen, es hat mir und macht mir nach wie vor einen Riesenspaß. Und mit viel Elan und jeder Menge cooler neuer Themen werdet ihr uns dann wieder hören. Und ich kann euch auch jetzt schon mal sagen, ich mache es am Ende auch nochmal, aber wir kommen dann zurück am 13. September, liebe Ela. Und da natürlich auch direkt auch wieder mit einer Sonderfolge, weil das ist die Woche nach eurem Dental Angels Event. Und was machen wir? Natürlich blicken wir auf das Event zurück und lassen alle mal teilhaben.
Ne? Ja, auf jeden Fall. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Ja, und wenn ihr jetzt natürlich zuhört an diesem Sonntag, dann empfehle ich euch auch gerne nochmal unsere Folge 23. Auch das war was ganz Besonderes, weil die Folge, liebe Ela, du wirst dich erinnern, haben wir aufgenommen bei strahlendem Sonnenschein in einem Strandkorb an der Ostsee. In Timmendorfer Strand und es war sozusagen die Vorschau auf das Dental Angels Event. Also wenn ihr wissen wollt, was da im September los ist, gibt es denn eigentlich noch Karten?
Es gibt noch einige paar Restkarten tatsächlich.
Aber nicht mehr viel, ne?
Nicht
weil
mehr
ich habe kurzem noch gelesen, so 10 habt ihr noch. Das ist ja schon wieder ein paar Wochen her.
Ja, mittlerweile ist eine einstellige Zahl.
Okay, also wenn ihr Bock habt, ne, dann schaut doch mal, ob ihr an dem, das ist 5.6. September, genau, in Hannover. Ein tolles Event. Hört unseren Podcast und schaut mal bei den Dental Angels rein auf Instagram und vielleicht auch auf der Website. Dann wisst ihr, was euch erwartet. Und ja, vor allem könnt ihr uns beide mal kennenlernen. Ne? Also wenn ihr da sagt, Mensch, die höre ich ja jeden Sonntag, die versüßen mir das Sonntagsfrühstück und den Kaffee und jetzt will ich doch mal sehen, was sind denn das eigentlich für Nasen? Dann kommt vorbei, kommt nach Hannover und so, Jetzt, meine Liebe, haben wir aber genug gequatscht. Wir haben ja heute noch eine letzte Folge. Und ja, wir machen es uns heute mal einfach und leicht. Ja, wir reden über das Gute im Menschen, über Anerkennung, über Lob und so. Aber, ja, ich weiß, für jeden, der sich mit Führung und so beschäftigt, ist das immer ein heikles Thema, ne? Weil loben wollen sie ja alle und wissen, das ist wichtig, das brauchen die Menschen. Aber jetzt frage ich dich mal konkret, direkt zum Einstieg hier, ist das leicht zu loben? Eigentlich klingt das ja so, naja, dann sage ich einem Mensch, hast du gut gemacht. Also könnte man das doch jeden Tag wie so ein Füllhorn über die Menschen schütten. Vielleicht ist das auch der Fehler.
Ja, das kann ein Fehler sein, ne? Weil alles, was immer in der Fülle vorhanden ist, wirkt inflationär. Und Loben, also richtiges Loben, das ist auch wieder so ein Begriff, also ein Lob, was sich wahrhaftig und gut gemeint und echt anfühlt, das ist durchaus nicht so einfach. Mhm. Also es gibt ja immer wieder so Hinweise, gewöhn dir das an, jeden Tag einmal was Gutes zu sagen oder nimm dir so ein Journal, schreib das auf, lob deine Angestellten. Aber das Problem ist, wenn ich das plane, verliert es ja so ein bisschen an Authentizität. Und es gibt ja nichts Schöneres, als so eine wirklich gefühlte Anerkennung, die einem jemand gibt. Und das muss gar nicht immer ein Lob in Worten oder so sein. Anerkennung ist ja der Überbegriff. Lob ist ja nur ein Teil von Anerkennung. Anerkennung gibt es ja viele, vielen Wegen. Und es gibt ja nichts Schöneres, als wenn man gesehen wird, ne? So als Mensch, als Persönlichkeit mit den Dingen, die man tut. Und wenn man allein dadurch, dass einen jemand wahrnimmt, schon eine Anerkennung als Person und als Mensch bekommt, ist das ja schon mehr als die halbe Miete.
Und wir reden einfach heute über beides, ne? Wir wollen ja über echte Anerkennung reden, aber natürlich auch über das richtige Lob, das Konkrete, so dass es ankommt, ja? Dass es nicht irgendwie eine austauschbare Floskel ist, sondern wirklich so, ja, bei jemandem auch Wirkung entfaltet. Und vielleicht nehmt ihr das auch mit, ja, heute aus dieser Folge, dass ihr mal so ein bisschen den Unterschied mitnehmt aus diesem Pflichtlob. Da gibt es ja diesen saudämlichen Spruch, wo kommt der nochmal her? Irgendwie aus dem Schwabenland oder wo? Nicht geschimpft, ist schon gelobt genug oder irgendwie?
Ja, den gibt es überall. Ne? Den gibt es in Ostfriesland auch.
Den gibt es in Ostfriesland bei uns auch. Okay, dann ich frag mal rum. Ja, und vielleicht, Ela, du kannst ja nachher auch mal so erzählen, wie du das letztendlich auch machst, weil ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Thema Anerkennung deiner Mitarbeiterinnen, wo du ja sehr viel Wert drauf legst, dass sie gesehen werden, aber auch, dass du gesehen wirst, keine Frage, wie du das so machst. Und ich werde euch in den Shownotes eine kleine Studie verlinken. Da könnt ihr ein paar spannende Dinge nachlesen. Die ist von Work Human und Gallup. Ich glaube, es ist 2-3 Jahre alt, aber ganz spannend. Da werden wir uns jetzt nicht großartig drauf beziehen, aber so ein paar unserer Aussagen werdet ihr da auch wiederfinden. Und ich denke mal, so das Wichtigste, da kommen wir ja direkt mal mit einsteigen, ist letztendlich erstmal so mal zu überlegen, warum ist es denn eigentlich viel einfacher, über Fehler zu reden, über Dinge, die uns nicht gefallen. Ich meine, das ist ja auch, ne, wir kennen es ja, dieses Bewertungsthema. Ne? Ich glaube, da gibt es auch Studien, so Dinge, die uns nicht gefallen, die erzählen wir irgendwie 7-mal und Dinge, die uns gefallen, nur 3-mal. Ich glaube auch so Restaurantkritiken, da kann man ganz viel lesen, was alles nicht gut gelaufen ist. Aber so richtig coole, anerkennende Geschichten kommen uns, ich rede jetzt nicht von uns beiden, aber so den Menschen irgendwie schwerer über die Lippen. Ist negative Kritik, Fehler, ist das einfacher oder haben die Menschen das Gefühl, dass sie damit mehr Dringlichkeit erzeugen, also irgendwie konkreter sind und sofort vielleicht auch eher eine Wirkung erreichen? Was glaubst du?
Also ich halte es nicht für einfacher. Tatsächlich finde ich, Fehler anzusprechen und ins Fehlermanagement zu gehen, mindestens genauso schwer wie jemanden aus vollem Herzen zu wertschätzen und zu loben, je nachdem, in welcher Situation du gerade bist. Aber bei Fehlern geht es ja häufig tatsächlich auch um, wie du schon sagtest, eine gewisse Dringlichkeit. Es pressiert, es ist urgent, es muss sofort korrigiert werden. Und häufig würde ein Fehler ja vielleicht sogar mal eine Katastrophe auslösen. Ne? Das heißt, bevor du auf den roten Knopf drückst, ist es ja schön, wenn dann einer kommt und sagt, stopp, Finger weg, und dir dann erstmal die Leviten liest, dass du eben nicht auf den roten Knopf drücken solltest. Und da hängt schon eine gewisse Dringlichkeit und auch Schwierigkeit auch dran. Das heißt, einen Fehler zu kritisieren oder einen Fehler anzusprechen, hat ja mehrere Funktionen. Einerseits möchtest du in der Zukunft vermeiden, dass das nochmal passiert, ne? Bei leichteren, kleineren Fehlern und so weiter. Manchmal sind Fehler aber schwerwiegend und die Auswirkungen können zu einer Katastrophe führen und da musst du ja sofort eingreifen. Und deswegen haben wir beim Ansprechen von Fehlern häufig eine viel kürzere Zeitachse. Also wir sprechen Fehler öfter direkt an, weil die Situation das erfordert, damit nichts Schlimmes passiert. Insbesondere dann, wenn du in der Medizin arbeitest, wenn du am Menschen, an Personen arbeitest. Selten können wir tatsächlich Fehler erst später in Ruhe oder so ansprechen. Mhm. Das geht nur für den Bereich von Fehlern, wo jetzt nicht irgendwas von einem Menschen dranhängt. Ne? Also wenn du den falschen Zahn ansagst oder wenn du das falsche Instrument anreichst, da muss der Fehler in der Sekunde korrigiert werden und wird dann angesprochen. Bei Lob verhält sich das ganz anders.
Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil das ist ja auch irgendwo klar. Ne? Da passiert im Moment was und diese Handlung muss eigentlich sofort korrigiert werden, damit derjenige was anderes macht. Also das kann ich schon gut nachvollziehen, dass in solchen Situationen jetzt erstmal keiner sich überlegt, oh Moment, hier hat mir den falschen Zahn angesagt, was kann ich denn jetzt zu ihr sagen, das trotzdem irgendwie wie ein Lob klingt. So, jetzt habe ich leider den falschen Zahn gezogen, aber sonst machst du das ja eigentlich ganz gut. Das wird ja nicht passieren. Aber ich glaube, wir reden ja heute auch mehr so über, ich sag mal, dieses Alltagslob, diese Pseudo-Anerkennung, die eigentlich keine ist. Glaubst du, dass es auch damit zu tun hat, dass so ein Lob, so jemand so ganz bewusst positiv etwas zu sagen, auch damit zu tun hat, dass das so eine bewusste Entscheidung ist? Ich will jetzt nicht sagen, dass man das großartig vorbereiten muss, aber wenn jemand was falsch macht, wenn mir jemand auf den Keks geht, wenn ich denke, boah, was macht der denn da wieder? Das kommt schnell, das kommt spontan. Da muss ich nicht großartig überlegen. Aber ein gutes Lob, eine gute Anerkennung, die kommt ja vielen Menschen nicht so spontan über die Lippen, weil es einfach einfacher ist, Kritik auszusprechen, also negative Kritik.
Also wie gesagt, ich persönlich halte es nicht für einfacher. Aber wenn wir uns mal umgucken, in welchem Land wir leben, wir haben ja das Lernen durch Strafe quasi internalisiert. Das ist ja bei uns tatsächlich Bestandteil unserer Leistungskultur. Und zwar von klein an. Es gibt ja immer wieder andere Ansätze, pädagogische Ansätze, didaktische Ansätze, mehr mit positiver Verstärkung zu arbeiten. Und Gott sei Dank tut sich da ja auch was. Aber wenn du unsere Art des Feedbacks, und ein Fehler ist ja auch ein Feedback, also die Fehlerkorrektur ist ein Feedback. Wenn du unsere Art des Feedbacks zum Beispiel mit der amerikanisierten Version vergleichst, für uns kommt ja teilweise dieser sehr positive amerikanische Weg von Feedback ja schon fast lächerlich vor. Wir lachen da ja manchmal
und oft
drüber.
Oft oberflächlich und so, ne? So, die meinen das ja gar nicht so, ja. Ja,
total drüber auch in der Expression, vom Tonfall her, von der Mimik. Wir denken immer, die haben irgendwas geraucht oder eventuell was genommen. Und wir stehen dann davor und denken, was wollen die von uns? Ne?
Und das eine schließt das andere ja nicht aus, meine Liebe. Wer
ja,
weiß.
Ja, das ist schon, ne? Richtig, also, schon richtig. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass dieses eher auf einem Fehler rumreiten und denken, dass man dadurch, dass man jemanden beschämt oder jemanden korrigiert, eine schnellere Verhaltensänderung erreicht, der sitzt bei uns irgendwie in den Köpfen so drin. Mhm. Und wenn du dir mal das anguckst, wenn Leute aus der jungen Generation Z und Alpha auf Ältere treffen in den Praxen, dann ist auch das oftmals ein Aufeinanderprallen von Unverständnis, weil viele aus der jüngeren Generation stehen da gar nicht mehr drauf, also auch dieses Lernen durch Fehler, durch Strafen, sondern eher durch Erfahrung und positive Verstärkung. Und da hast du dann auch schon wieder so ein Kommunikationsproblem. Aber zurück zur Frage, ich halte es für extrem schwer, einen Fehler zu kommunizieren. Und ich halte es genauso schwer, einen Lob zu kommunizieren. Und zwar so, dass es halt nicht als Phrase ankommt. Ne, wir machen uns oft zu eigen, weil die Dinge sollen ja möglichst automatisiert ablaufen. Ne? Automatisierung hat bei uns ja auch einen ganz hohen Stellenwert. Desto mehr die Dinge automatisiert sind, desto weniger Fehler mache ich. Mhm. Aber wenn du in den Bereich des Lobs gehst und in den Bereich des Fehlerfeedbacks, ich will das mal so ein bisschen abmildern hier, den Begriff, dann kannst du nicht automatisiert reagieren, sondern du musst spezifisch situativ reagieren. Und das fällt schwer.
Ja, wie viel hat das denn damit zu tun, dass so diese, ja, dass wir generell auch eigentlich mehr darauf achten, was Leute falsch machen? Ja, also es passiert ja ganz selten, dass man sich jetzt so bewusst umguckt und merkt, da macht jemand was super, aber wenn er dann die Dinge gut macht, die ich jetzt beispielsweise, nehmen wir an, ich wäre Arzt, Zahnarzt und da macht jemand seinen Job gut, ja, dann sage ich, ja klar, gut, das ist ja auch sein Job, dass er das gut macht, dass er das richtig macht. Also es wird so als normal hingenommen und das muss man gar nicht großartig erwähnen und schon gar nicht noch in einen anerkennenden Kontext bringen. Wie viel hat das damit zu tun, dass wir so Dinge, die Menschen positiv machen, die sie vielleicht auch positiv auszeichnen, eben als normal betrachten. Aber sobald jemand von dieser Norm abweicht, von dem, was ich von ihm erwarte, abweicht, bumm, da wird draufgehauen. Und das meinte ich auch eben so mit diesem, da fällt die Kritik ja eher leicht, weil man ja fast schon drauf wartet. Oder weil man vielleicht, hat das damit zu tun, was du gerade gesagt hast, dass man selber so konditioniert ist, dass da muss man drauf reagieren und alles, was die Leute gut machen, naja, ist halt so.
Genau, also wir sind tatsächlich so konditioniert. Und mir fällt das immer dann auf, wenn ich im Ausland bin. Und zwar an ganz banalen Stellen. Wenn du im Ausland an der Kasse stehst und die Kassiererin managt einen schwierigen Kunden direkt vor dir und irgendeiner aus der Schlange sagt hinterher, well done, zu dieser Kassiererin. Positives Feedback, mhm, situativ. Das machen wir nicht. Wir meckern. Also wir sind wirklich so ein Meckervolk, was das angeht. Und ich halte das tatsächlich für konditioniert und auch für in Teilen tradiert bei uns, dass wir uns nicht anstellen sollen und auch nicht anstellen dürfen. Mhm. Ja, wir müssen hart und bescheiden sein. Und unser gesamtes, das Bild, was wir von uns selber haben seit dem Zweiten Weltkrieg, beruht auf Leistung. Na, also nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist so eine Geschichte, die finde ich ganz interessant, haben wir ja unsere Gesellschaft wieder mega aufgebaut. Wir haben unsere Hymne geändert, wir haben unser Grundgesetz neu gemacht, wir haben unsere Parteien neu verbessert aufgestellt, wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, ein besseres Volk zu werden und haben uns dann sehr stark über den Wiederaufbau und über unser Wirtschaftswachstum definiert. Und das hat ganz viel mit Leistung zu tun, Augen zu und durch. Ne, wir haben geackert, gemacht und getan und haben dabei den Kopf
gesenkt. Und fleißig sein.
Fleißig, ne? Sein. So. Nicht beschweren, nicht meckern. Kopf gesenkt halten, ja. Durchziehen. Und das ist richtig fest verankert. Das ist im Lehrplan verankert letzten Endes, in den Köpfen.
Ja.
Ne, und ich halte das für sehr, sehr, sehr wichtig. Das ist ein wichtiger Aspekt, was unsere Lobkultur angeht.
So ein Lob ist ja auch sehr nah am Danke. Man will ja jemandem auch sagen, dass man dankbar ist für das, was er vielleicht gemacht hat. Und auch wenn es jetzt gar nicht so sehr hier reinpasst, weil mir fällt das jedes Mal auf. Ich war ja schon vor einigen Wochen, also rund um Pfingsten, schon in Irland. Und da ist etwas, wenn du das nicht kennst, da denkst du, was ist denn mit denen los? Wenn die Iren aus einem Bus aussteigen, sagen die alle, und ich sage wirklich alle, ich habe selten gesehen, dass einer das nicht macht, egal wie alt die sind, zum Busfahrer, thank you, bei jeder Haltestelle, thank you. Danke, dass du mich dahin gefahren hast. Danke, dass du deinen Job so cool gemacht hast, dass ich jetzt, ne, nicht laufen muss, dass wir sicher sind. Und das ist, also diese Freundlichkeit und Höflichkeit, die ist da so verankert. Und da glaube ich nicht, dass es eine Floskel ist. Das kommt wirklich so selbstverständlich. Und ich habe mal dann beim letzten Mal auch darauf geachtet, also auch die Busfahrer, die haben dann immer, natürlich nicht jeder, um Himmels Willen, aber die haben dann jedes Mal auch so ein Lächeln in den Mundwinkeln. Und ist das so auch so ein bisschen diese Grundeinstellung, ne, von der du gesprochen hast?
Absolut. Ja. Angenommen, ich würde das jetzt hier bei uns machen in Hannover, mich würde garantiert irgendeiner dann fragen, was soll das denn? Der wird doch dafür bezahlt.
Ja, irgendwann hättest du Fahrverbot.
Das ist so typisch, ne? Also in dem Moment, wo man einen Vertrag mit jemandem eingeht, wo man ein Geschäft mit jemandem macht, da gibt es eine Leistung gegen Geld, was ja beim Arbeitsvertrag auch so ist, dann ist das muss er machen, das ist selbstverständlich, er soll sich mal nicht so anstellen. Wir haben das so drin und ich finde das so schade, weil Auch wenn du in Italien bist, wenn du da was einkaufst oder so, das geht überhaupt gar nicht ohne ein Palaver, ohne ein Gespräch, ohne irgendeinen Austausch. Das machen wir alles so nicht mehr. Und wenn, wirst du schief angeguckt, jetzt auch nicht von jedem, aber durchaus, und man hält dich halt für einen Vogel, ne? Weil was macht der da, ne?
Ja, also das ist ja, am Ende ist das ja eine Frage wirklich von Kultur, von einer gesellschaftlichen Kultur. Wenn wir jetzt mal auf die Praxen gucken, so ganz konkret, also in den Studien habe ich halt gelesen, so generell sagen die so 55 und mehr Prozent der Menschen in den Unternehmen bekommen kaum oder keine echte Anerkennung. Würdest du das auf die Zahnarztpraxen so übertragen oder ist das da vielleicht sogar noch eine Ecke heftiger? Wie ist da so dein Eindruck aus deiner Erfahrung und aus den Gesprächen, die du ja sehr oft und häufig und intensiv führst? Eben nicht nur mit den Zahnärzten und Zahnärzten, sondern auch mit Menschen, die da arbeiten.
Gefällt dir, was du bis hierher gehört hast? Dann abonniere jetzt P11 und bleib dran an Impulsen, Klarheiten und leichter Führung. Viel Spaß weiterhin.
Also die Zahl habe ich auch gesehen und ich war erstaunt, weil ich sie für so niedrig gehalten habe. Also ich hätte jetzt spontan irgendwas mit 2/3 gesagt, dass 2/3 nicht wirklich gewertschätzt oder Anerkennung bekommen. Ne? Weil, wie gesagt, Wertschätzung, Anerkennung, Lob, das sind ja tatsächlich, das hat ja Abstufungen. Ne? Da gibt es ja Abstufung zwischen den Begriffen. Und ich finde nicht, dass so irgendein dahergesagter Satz wie, ja, das war ganz okay, dass das ein Lob ist. Ne? Das ist vielleicht eine Bemerkung oder eine Wahrnehmung, aber das ist kein Lob. Und ich finde wirklich, diese Geschichte mit der Selbstverständlichkeit sollten wir uns ein bisschen mehr zu Herzen nehmen. Natürlich ist es das Bare Minimum, dass jemand zu seiner Arbeit kommt, pünktlich und mitzieht und so weiter. Aber dass jemand sich einbringt in mein Unternehmen als Mensch, als Persönlichkeit, als wertvolle Stütze, das sollte dann doch wirklich auch anerkannt und gewertschätzt werden. Und das hört ja nicht dabei auf, eine Arbeitsleistung zu beurteilen. Ich habe immer das Gefühl, dass viele denken, Lob, Feedback oder Fehlerfeedback ist eine positive oder eine negative Bewertung von Arbeitsleistung. Und dann denke ich mal, boah, ey, Leute, was stimmt denn mit euch nicht? Na, also ein Lob ist quasi das Fundament, auf dem dann Anerkennung und am Ende Wertschätzung fußen. Und
hast du mal ein konkretes Beispiel, Ela? Was ist so eine typische Anerkennung der eigentlich normalen Arbeitsleistung, wo du dann eventuell schon nach dem dritten Mal mindestens Schnappatmung bekommst, wenn du es hörst?
Ja, der Klassiker, sowas wie, ja, danke, dass Sie heute länger geblieben sind. Okay, das ist ein Satz, das ist ein Danke, dass Sie länger geblieben sind. Ne? Wertschätzung wäre, also vor allen Dingen, wenn das alle 2 Tage gesagt werden muss, Wertschätzung wäre, so zu planen und sich als Behandler auch selbst so im Griff zu haben, dafür zu sorgen, dass man nicht ständig länger bleiben muss. Und Anerkennung wäre dann, zum Beispiel zu sagen, toll, dass Sie mir dabei helfen, das so zu organisieren, dass wir hier pünktlich Feierabend machen können, wir alle. Und wenn ich dann zur Kür übergehe und den Menschen noch sehe, der für mich arbeitet und weiß, okay, die hat Kinder, die muss vielleicht um 19 Uhr zu Hause sein, weil Schichtarbeit, der Vater ist dann nicht mehr da, dann bin ich wirklich im Olymp des Feedbacks angekommen. Ne? Aber wenn ich mich überhaupt gar nicht damit auskenne, was meine Mitarbeiter brauchen und denke, okay, ich muss noch einen Patient machen, ich muss noch Geld machen, ich brauche diesen Monat noch dies, das, Ananas und sehe die Zusammenhänge nicht, das verpufft total.
Aber jetzt könnte ich ja, wie vielleicht viele Praxisinhaberinnen und Inhaber sagen, ja, verstehe ich ja alles, aber mein Gott, was soll ich denn noch machen? Mein Tag ist voll, ich bin von morgens bis abends im Behandlungsraum. Da soll ich mir auch noch Gedanken machen, wie ich jetzt in Zukunft richtig lobe. Ich glaube, diesen Gedanken würde man häufig finden, wenn man fragen würde. Also man schiebt es weg, weil man sagt, naja, nee, habe ich keine Zeit zu und vielleicht auch so, naja, ich sage jetzt mal den Klassiker, meine Mädels wissen schon, dass ich das anerkenne, was die tun.
Ja, weißt du, das weißt du ja in einer, keine Ahnung, 25 Jahre dauernden Ehe, weißt du das ja auch. Und trotzdem ist es schön, wenn dein Partner dir mal was Liebes sagt. Ne? Also tatsächlich ist das aus meiner Sicht eins der initialen Probleme von unserem Fachkräftemangel in unserem Bereich, dass diese Selbstverständlichkeit wie so ein großer Grinch quasi in den Praxen, in den Sozialräumen lebt und diese Zwischenmenschlichkeit irgendwie auffrisst. Und ich, ich habe ja viele Kolleginnen da draußen, die wirklich an der Front arbeiten. Ich nenne das mittlerweile so, weil diese Spannung und der Druck in den Praxen, der wird ja nicht weniger, eher mehr. Menschen sind alle so dünnhäutig, wir haben so viel gereizte Patienten auch mittlerweile. Und vor diesem Druck ist ja keiner gefeit. Und meine Kolleginnen in den Praxen, die sehen das. Die sind ja nicht blöd. Im Gegenteil, das sind alles zu überwiegenden Teil sehr potente Frauen, die gut organisieren können, die unfassbar wertvolle Stützen sind. Ich sage bewusst Stützen und nicht Unterstützer, weil es sind Stützen des Prozesses, ohne sie geht es nicht. Mhm. Und die wissen ganz genau, unter welchem Druck Chef und Chefin stehen. Und die stehen unter dem gleichen Druck. Also es ist ja nicht so, dass man sich psychisch komplett abkapselt. Man leidet ja mit seinem Inhaber mit, wenn man Teil des Teams ist. Und ich finde, da auf einer gewissen Ebene für eine vernünftige Kommunikation zu sorgen, Wertschätzung, Anerkennung, Lob, Feedback, aber auch eine Organisationsstruktur, die aufs Team angelegt ist und vom Team getragen wird und nicht nur die Bedürfnisse des Inhabers befriedigt, das wäre tatsächlich eine Sache, die wahrscheinlich viele Dinge verbessern würde.
Ja, aber dann spielen ja doch schon ein paar Aspekte rein. Ne? Weil zum einen, das verstehe ich sehr gut, wenn du sagst, mein Gott, wenn du deine Praxis so organisierst, dass die Mädels keine Überstunden haben oder nur selten und dass das alles so organisiert ist, dass jeder dann nach Hause gehen kann, wenn er oder sie es braucht. Das hat viel mit Wertschätzung und ich sehe deine Bedürfnisse zu tun. Aber trotzdem ist diese kleine Wertschätzung, diese kleine nette Geste, die ja gar nicht groß sein muss, wenn sie ehrlich ist. Du hast es eben mal mit der Beziehung, mit der Ehe verglichen, mit der Partnerschaft. Das brauchen die Menschen trotzdem. Also auch wenn der ganze Rest super läuft, glaube, das ist vielleicht dann so nochmal das Add-on obendrauf. Die ja sagen, Mensch, ich komme immer pünktlich nach Hause und jeder macht eigentlich so seinen Job. Aber jetzt hat der Chef mich schon wieder mit einem tollen Satz nach Hause geschickt. Da freue ich mich ja fast schon am Montag wieder zur Arbeit zu kommen.
Ja, also es ist wirklich so. Es geht nichts, wirklich gar nichts darüber, die Menschen in ihrer Individualität zu sehen. Also ich habe ein schönes Beispiel aus einer Praxis, wo ich schon 10 Jahre lang den Weg begleiten darf. Die machen in der Adventszeit einen Adventskalender für die Praxis und den machen die selber, also die Inhaberin. Die basteln wirklich einen Adventskalender, der hat 24 kleine Päckchen und das ist dann aufgeteilt, wer an welchem Tag eins aufmachen darf. Teilweise unterschiedlich, weil es sind halt nicht ganz so viele Mitarbeitenden. Aber die Wertschätzung da drin steckt in den Abenden, die diese Päckchen packen und mit Geschenkpapier umwickeln, Namen drauf schreiben, irgendwelchen Nonsens da reintun, lustige Sachen, Kleinigkeiten, sich was überlegen. Mhm. Und das ist schon eine Wertschätzung. Natürlich freut sich auch jemand über einen anderen Adventskalender, das meine ich gar nicht, aber dieses Beispiel zeigt halt, wie sehr so eine Geschichte auch die Verbundenheit dann stärken kann. Das ist so eine Geschichte. Das ist jetzt verbunden auch noch mit was Materiellem. Aber allein die Tatsache, dass man in seinem Team dafür sorgt, dass die Mitarbeiter gerecht behandelt werden. Also gerecht im Sinne von nicht gleich. Wenn man sagen würde, bei uns gilt für alle das Gleiche, dann habe ich ja nur scheinbar irgendwie so für mich, für meine Psyche als Inhaber vielleicht eine Gerechtigkeit, ist es aber nicht.
Weil das Gleiche ist ja für jedes Individuum
ganz
was
genau.
Völlig anderes.
Ganz genau. Das beste Beispiel dafür sind immer die Urlaubsplanungen. Die Urlaubsplanung für Menschen mit Kindern und Urlaubsplanung für Menschen ohne Kinder. Traditionellerweise wollen Menschen ohne Kinder ja immer dann in Urlaub, wenn es nicht so teuer ist und nicht in den Sommerferien oftmals. Und das sind alles so Dinge, da kann ich unheimlich viel Wertschätzung drüber transportieren, wenn ich auf sowas Rücksicht nehme als Inhaber und das auch ganz klar kommuniziere. Da wird es immer Murren und immer Mosern geben, aber das sind dann die Dinge, wo ich mich in dem Moment klar als Führungsperson positionieren muss und dann auch sagen muss, das wird hier so gemacht. Die mit Kindern gehen in dem Urlaub dann und dann. Die ohne Kinder haben das und das Fenster zur Verfügung. Und das, finde ich, ist als Teamkultur klar zu kommunizieren. Und dann habe ich den Streit auch nicht. Der Fehler ist halt immer, nicht darüber zu sprechen.
Ja, das glaube ich sowieso, dass das so ein Riesenfehler ist, dass manche auch lieber schweigen, vielleicht sogar mit der ganz positiven Absicht, nichts Falsches zu sagen. Aber wenn ich nichts sage, dann interpretiert es jeder so, wie er es gerade braucht. Also ist ja viel besser, dann lieber auch das Negative anzusprechen, was ja am Ende durchaus für alle hilfreich sein kann. Denn wenn ich nichts sage, dann Ja, dann interpretiert es jeder so, wie er oder sie es möchte. Und dann komme ich mit meiner Botschaft, egal ob positiv oder negativ, überhaupt nicht an.
Ganz genau. Also du hast dann wieder unheimlich viel Vakuum gelassen für fürchterliche Fantasien oder Dinge, die man überhaupt nicht so gemeint hat. Oder aber auch Desinteresse. Ne? Also, dass man dir vorwirft oder dass man dir unterschiebt, dass dieses Nichtsagen einfach Desinteresse ist. Der interessiert sich eh nicht für uns. Das ist der sowieso egal, was mit uns ist. Ne? Und das führt dann zu diesen klassischen Blockadehaltungen. Dann ziehen die Leute halt nicht mehr mit. Und es gibt aber noch einen weiteren Aspekt in der Geschichte, aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung. Es sind ja alles unterschiedliche Typen. Ne? Du und ich, die Mitarbeitenden draußen, wir sind ja alle von einem anderen Schlag. Und es gibt welche, denen fällt es leichter, Dinge auszusprechen. Die ruhen mehr in sich selbst, die sind vielleicht selbstbewusster, denen macht es nicht so viel aus, auch mal daneben zu liegen, ne? Die können auch zu Fehlern stehen und haben da entsprechend genug Rückgrat. Und dann gibt es andere, die sind sehr vorsichtig, die möchten niemanden verletzen, die wollen niemandem zu nahe treten, weder positiv noch negativ. Und das ist ja bei Chefinnen und Chefs ganz genauso. Der eine kann ganz spontan, so aus dem Handgelenk, sagen, boah, ey Sabine, das war so mega heute. Ich habe dich krass gefeiert für die Assistenz heute bei der Endo, war super. Und wenn das dann so rauskommt, dann nimmt man das auch und dann ist es auch echt und dann freut man sich auch. Ne? Es gibt aber auch welche, die können das gar nicht und die stehen dann so einen Meter vor dir und gucken dich nicht an und du merkst aber, da soll jetzt irgendwas kommen und es kommt nichts. Aber auch da kann ich die Leute, die das nicht so gut können, beruhigen. In der Regel können wir Mitarbeiter das lesen. Ne? Wichtig ist nur, dass die Bereitschaft halt dazu da ist.
Ja, und dass man irgendwo auch das Gefühl hat, genau, da steckt schon ein Kern von echtem Wollen dahinter. Und ich glaube schon, dass ja auch Mitarbeiterinnen ein Gespür dafür haben und einfach wissen, okay, mein Gott, der Chef kann das nicht so gut, er tut sich schwer damit, aber wenn er dann mal was sagt, dann kommt es schon aus dem Herzen und dann ist das auch ehrlich. Ne? Also das meinst du, glaube ich, auch mit, die Mitarbeiter können schon die Menschen lesen und wissen so ein bisschen, wie der Typ ist. Du hast eben von Desinteresse gesprochen. Desinteresse, wenn man Dinge gar nicht anspricht. Ich denke mal, genauso ist es aber auch, wenn alles immer so pauschal ausgesprochen wird. Das hat man ja auch gerne. Dann nutzt man gerade die Gelegenheit im Teammeeting und sagt, ja, nee, das habt ihr alle wieder gut gemacht. So, und ich glaube, dieses pauschale Lob ist ja genauso austauschbar. Du meinst keinen konkret, macht es für dich natürlich einfacher, weil du dich mit niemandem auseinandersetzen musst. Und auch das kann Desinteresse letztendlich sein. Ne? Und ich habe jetzt in dem einen Artikel auch so ein kleines Thema gelesen, was Anerkennung denn wirklich wirksam macht. Da geht es so um 5 Säulen. Vielleicht kannst du die mal ein bisschen mit Leben füllen, diese 5 Säulen der Anerkennung. Die sollen nämlich, hast du eben schon genannt, erfüllend, echt, persönlich, fair und verankert sein. Was verbindest du persönlich mit diesen 5 Attributen und gerade in Bezug auf die echte und wertschätzende Anerkennung?
Ja, also mir ist da besonders wichtig das Wort fair. Ne, da habe ich ja eben schon kurz was zu gesagt. Fair bedeutet halt gerecht, aber nicht gleich. Und das ist etwas, was ein Hingucken erfordert. Also wenn du deine Mitarbeiter fair behandeln möchtest, dann musst du wissen, was der Einzelne braucht. Und zwar materiell, ideell, psychisch, physisch. Also da musst du schon hingucken. Du kannst nicht den bequemen Weg gehen als Praxisinhaber oder als Führungsperson. Du musst schon schauen, was braucht der einzelne Mitarbeiter. Und da ist mir fair fast schon eine der wichtigsten Säulen, weil so in der Ausdehnung, wie ich sie betreibe und wie ich sie auch kenne und wie wir sie bei den Tastico auch leben, ist das mit das Anstrengendste auch und das Wichtigste, sich da so drauf einzulassen und zu schauen, was braucht der Einzelne für sich und wie kann ich fair sein? Also wie kann ich es hinkriegen, dass alle ungefähr vom Wert her das Gleiche bekommen, obwohl es so unterschiedliche Bedürfnisse sind?
Ja, und fair heißt aber in dem Zusammenhang auch, und dann ist es halt schon die Anerkennung für alle. Fair muss ja auch bedeuten, ich versuche jeden zu sehen und nicht nur die Lauten, die sich immer nach vorne spielen, die vielleicht auch durch, keine Ahnung, so meine Lieblinge sind, sondern ich muss mich als Führungskraft wirklich darum bemühen und mich auch anstrengen, durchaus in allen im Team irgendwo das Gute zu bemerken, Weil wenn ich das nicht möchte oder nicht in der Lage bin, weil ich mich immer auf die gleichen fokussiere, dann kann ich ja niemals fair mit allen umgehen.
Genau, also da hast du echt einen Punkt. Und leider ist es aber oft so, dass die Führenden sich auch so ein bisschen davon zurückziehen oder auch manchmal abschotten, weil keiner von uns hat ja oder ist aus Titan oder hat ja einen Panzer oder so, ne? Und diese Führung mit diesem genauen Hingucken, kann auch belastend sein, ne? Man nimmt ja teil an Dingen. Man lernt Sachen über seine Mitarbeiter, man weiß Dinge. Man muss wirklich sorgfältig mit Informationen umgehen und manchmal kommt man sich auch nah, also man selber ist dann involviert, auch mit Herz und Psyche und mit allen Dingen, macht sich zusätzliche Sorgen zu allen Dingen. Das mag auch nicht jeder. Ne? Und es gibt tatsächlich Praxisinhaber, die wollen sich auf sowas nicht einlassen. Die halten eine gewisse Distanz. Es gibt auch bestimmte Richtungen in Führungsseminaren, die so agieren, die sagen, nee, also es muss immer eine Distanz geben von unten nach oben und so. Ich persönlich halte da nicht viel von. Wer mich kennt, weiß genau, dass das überhaupt nicht mein Ding ist, weil ich nämlich der Meinung bin, dass man wirklich nur dann vernünftig und erfolgreich miteinander arbeitet auf einem hohen Performance-Level, wenn diese Dinge dazwischen stimmen.
Ja, du hast dich jetzt bei den 5 Attributen sehr schnell und direkt auf das Faire, auf die Fairness gestürzt, was ich auch komplett nachvollziehen kann, weil ich glaube, das ist so aus meiner Sicht auch der Kern für alles. Weil wenn ich die Fairness nicht habe und das, was damit verbunden ist, was du gerade geschildert hast, dann wird der Rest ja auch nicht funktionieren. Und das meiste hast du eben schon gesagt. Also ich denke, dieses echt und persönlich ist das, worauf du jetzt auch schon 2-3 Mal wirklich Wert gelegt hast. Individuell, nicht einfach ne, alle gleich und eine Floskel, die dann jedem um die Ohren gehauen wird. Ja, und erfüllend finde ich immer so schwer nachzuvollziehen, weil auch das, da ist ja auch jeder anders in seiner Wahrnehmung. Vielleicht einfach mal die Frage an dich, wann hat dich denn zuletzt ein Lob, eine Anerkennung aus deinem Team wirklich erfüllt oder wann hat es sich erfüllend angefühlt und warum?
Also zu mehreren Situationen, so in den letzten 2-3 Jahren, hat es solche Situationen für mich schon gegeben. Und das sind Situationen, in denen ich immer fast schon gerührt bin manchmal. Also das fasst mich dann richtig an. Und das sind so, eigentlich sind es Kleinigkeiten oder Beiläufigkeiten. Also es sind Situationen, in denen Mitarbeitende sich an mich wenden, weil sie mich als Mentorin oder als Ratgeberin auch in schwierigeren persönlichen Situationen einfach gefragt haben. Das bedeutet ja, dass sich jemand mir offenbart hat, jemand fühlt sich bei mir als Arbeitgeberin so sicher, dass er mir seine verletzliche private Seite zeigt, wo man, wenn man jetzt nicht so verbindlich ist wie ich, auch Angst haben könnte, dass es einem als negativ ausgelegt wird, dass man nicht mehr belastbar ist oder so, sondern dass man sich wirklich an mich wendet und sagt, mir geht's da nicht gut oder ich habe da das Problem und kannst du mir helfen? Hast du einen Rat für mich? Und da muss ich sagen, das bedeutet mir unheimlich viel, weil das ist das, was ich erreichen möchte. Ne? Also abgesehen von meinem Female Empowerment möchte ich halt wirklich auf einer menschlichen Ebene erreichen, dass man vertrauensvoll miteinander umgehen kann und echt miteinander kommunizieren kann, ohne Angst haben zu müssen, dass jemand nach Lücken im System sucht, wo er mich irgendwie, ja, keine Ahnung, übervorteilen kann oder so. Das war die eine Sache. Und die andere Sache, die mir immer wieder von meinem Team gespiegelt wird, ist, dass sie sich total beschützt fühlen und auch durch meine Kompetenz. Also sie spiegeln mir immer wieder, dass sie sagen, wir können dich alles fragen, du hast auf alles eine Antwort. Oder wenn uns ein Kunde doof kommt, dann brauchen wir nur dir Bescheid zu sagen, du verhaust den dann, in Anführungsstrichen. Natürlich nicht, ne? Aber ich stelle mich...
Oh, ich hab 2 Telefonate mal mithören dürfen. Also ich weiß, was du meinst, ja.
Also ich stelle mich, das ist die Aufgabe, die ich mir selber gestellt habe, ich stelle mich in jeder Lebenslage vor, neben, hinter, unter und über mein Team da, wo sie mich gerade brauchen. In der normalen Performance überlasse ich sie weitestgehend sich selbst, weil sie alle super gut sind und ich sie überhaupt nicht beschneiden möchte. Aber in den wichtigen Situationen stelle ich mich vor sie oder hinter sie, da, wo sie mich brauchen. Und das spiegeln sie mir ab und an. Guck mal, ich werde zu den Geburtstagen eingeladen, zu den Hochzeiten, sonst wohin. Und eben nicht auf dieser Ebene, wir müssen die Olle mit einladen, sondern auf einer anderen Ebene. Ne? Wir fahren manchmal gemeinsam ein Wochenende irgendwo hin und sind dann im Jogger unterwegs. Solche Dinge halt. Ne? Und das wird mir dann gespiegelt da muss ich dann sagen, das ist irgendwie, das war schon schön. Eine meiner,
also das, ja.
Nee, eine meiner Kollegin,
ich behalte es im Kopf.
Eine meiner Kollegin hat mal bei einem Workshop, den wir gemacht haben, übrigens mit der lieben Moni, über die wir ja auch schon mal oft gesprochen haben, sind wir mal nach Holland gefahren, haben 3 Tage intensiv an uns gearbeitet. Und da hatte meine liebe Kollegin für jeden von uns ein kleines Geschenk gebastelt. Für jeden von uns. Wir kriegten dann so eine Streichholzschachtel. Und die konnte man aufmachen, da war ein Spiegel drin und dann gab es so einen schönen Spruch, das, was man sieht, ist toll und so weiter. Und dann hat sie für jeden von uns so einen lieben Satz gehabt und ich war dann irgendwie das wandelnde Lexikon oder irgendwie sowas. Ne? Und das sind dann so Dinge, wo ich sage, boah, das ist schon schön individuell, da haben sie mich echt erfasst, so wie ich bin. Und da muss ich sagen, dann drücke ich mir auch mal ein Tränchen ab und da habe ich auch gar kein Problem mit. Also das war schon sehr schön.
Ja, also für dich ist dann im Grunde genommen diese wertschätzende Anerkennung, dass das, was du dir vornimmst, wie du für dein Team sein möchtest, dass das ankommt, dass das passiert, dass sie genau das sehen.
Ja.
Und dich dafür dann auch schätzen, loben, lieben, was weiß ich. Das ist das, was du da rausziehst. Ist ja ein sehr individuelles Empfinden. Ne? Andere würden vielleicht sagen, naja, ist ja alles schön und gut, aber die sollen mir sagen, Mensch, Chefin, schon wieder 30 neue Praxen als Kunden und kannst du uns unser Gehalt zahlen? Wie geil ist das denn? Ist ja auch, ne?
Aber
ist nicht das, wo du dann aufgehst als Mensch.
Nee, überhaupt
Mensch.
Nicht. Also das Schönste fast ist, dass das, was ich mit Ihnen mache, in Anführungsstrichen, also die Idee, die wir hier hatten und die wir hier umsetzen, das machen Sie mit mir halt jetzt auch. Und ich bin halt dann Teil des Teams und getragen vom Team. Und das ist exakt das, was ich mir immer gewünscht habe, weil wir arbeiten viel, 8-10 Stunden. Und es ist einfach gut, dass es schön ist. Das Arbeiten macht Freude und ist schön und wird nicht als Arbeit wahrgenommen. Natürlich haben wir Tage, wo wir wirklich einen Eimer neben dem Schreibtisch bräuchten, um uns spontan mal zu übergeben, weil es so anstrengend ist. Aber was auch immer wieder total toll zu sehen ist, ist, wenn wir Kolleginnen im Onboarding haben, die aus anderen Situationen kommen, die am Anfang dann natürlich die Erstgespräche mit mir haben. Und dann gebe ich die Gespräche aber weiter ins Team. Also meine Kolleginnen checken dann, welchem Programm sind die gut. Und dann kommen Fragen. Ich erzähle immer viel in dem ersten Gespräch. Und viele Dinge, das müssen die auch erstmal verarbeiten, wie wir miteinander sind, wie wir arbeiten, wie die Zeiteinteilung ist, alles sehr frei und so. Und dann wird das, was ich gesagt habe, nochmal hinterfragt bei meinen Kolleginnen. Und die bestätigen das. Und dann kommt es zu einem Vertrag. Und dann fangen die hier an im Onboarding. Und du merkst wirklich Woche für Woche, wie das Ganze entspannter wird. Und ich habe bisher von jedem im Onboarding nach 3-4 Monaten gehört, ey, das ist ja echt so, wie du das erzählt hast.
Mhm.
Und dann ist es tatsächlich so, dass man braucht ein gutes halbes Jahr, um damit klarzukommen. Mit den ganzen technischen Dingen, ne? Wie organisiere ich mich selber, wenn ich niemanden mehr habe, der sagt, du musst um 8 Uhr anfangen. Und das ist logisch, aber auch die ganzen anderen Dinge, dass einem nicht der Kopf abgerissen wird, wenn man anruft und sagt, mein Hund ist krank. Wenn der Hund krank ist und in die Klinik muss, dann hat das in dem Augenblick eine Priorität und dann passiert es auch und die anderen machen Schulterschluss und vertreten das und die Kollegin arbeitet das dann später wieder ein. Aber erstmal also, damit klarzukommen, dass man dafür nicht bewertet und eventuell auch bestraft wird, dass man sowas hat, das ist der Unterschied.
Und das ist in deinen Augen dann eben die Anerkennung, indem du die Situation der Mitarbeiterin in dem Moment anerkennst und sie nicht nur hart bewertest, was das jetzt in dem Moment mit deinem Unternehmen macht, mit den Kunden, die du vielleicht anrufen musst, weil du sagen musst, komm, sorry, die Dokumentation kommt dann doch erst morgen oder übermorgen.
Genau.
Das ist eine sehr natürlich, ja, also was soll ich von dir auch anderes erwarten, meine Liebe, eine sehr menschliche, eine sehr empathische Art, Anerkennung zu zeigen. Und ich weiß, dass das zu deinem Konzept gehört. Ich glaube, das kann jetzt so in der Form nicht jeder, aber ich weiß auch nicht, ob man das lernen kann. Was glaubst du, ist das oder muss man da, hat das was einfach mit Charakter zu tun, mit der Art, wie Menschen sind, weil jeder wird so nicht sein. Vielleicht aus dem Grund, den du ganz am Anfang geschildert hast, weil anders sozialisiert, weil mit einem anderen Mindset als Unternehmer, Unternehmerin unterwegs. Ja. Ich glaube, das ist so.
Das geht auch nicht in jedem Unternehmen. Also
das kommt dazu. Ja,
klar. Also, ne, weil wir haben ja die Möglichkeit, sehr, sehr flexibel zu arbeiten. Wenn in der Zahnarztpraxis morgens die DH anruft, die 10 PAs an dem Tag hat und sagt, mein Hund ist krank, das ist eine ganz andere Hausnummer. Ne? Das will ich jetzt so gar nicht bewerten. Ich wollte das einfach nur als, wie es bei uns ist, erklären oder damit wollte ich untermalen, was ich unter dem Thema Wertschätzung und Anerkennung verstehe, nämlich dieses individuelle Hinschauen beim Menschen. Das kannst du aber in jeder Situation machen. Es muss ja nicht immer gleich extrem sein. Ne? Und ich glaube schon, dass man das in bestimmten Teilen auch lernen kann. Ich habe es ja auch gelernt. Ich war ja nicht immer so davon überzeugt, dass das funktioniert. Ich habe zig Rückschläge gehabt. Das hat tierisch lange gedauert. Ich meine, ich habe das ja weit in meinen 40ern alles erst etabliert, so wie das jetzt funktioniert. Das hat 30 Jahre gedauert, bis ich überhaupt auch mit mir selber so klar war, dass ich mich getraut habe, das zu machen. Und ich glaube, je selbstbewusster man ist und desto klarer man ist, desto weniger Angst man davor hat, auch Dinge von sich selbst zu zeigen, eigene Fehler zuzugeben, zu sagen, oh, verdammte Hacks, das war nicht gut, das mache ich vielleicht mal anders beim nächsten Mal. Und wenn man keine Angst hat vor den Ehrenrunden, die man dann dreht, ich glaube, dann wird das immer authentischer und wahrhafter. Und das merken Mitarbeiter.
Ja, das ist, denke ich, auch ein sehr, unter Umständen ein langer persönlicher Prozess. Das andere, das Loben, ist einfach, wenn man sich an Ratschläge hält. Ne? Ich meine, das wissen wir alle. Ne? Wenn du mal nachschlägst, so wie lobe ich denn konkret, dann werden immer die gleichen Themen kommen. Ne? Genaue Handlung benennen, nicht das allgemeine Ergebnis. Sag, warum es wichtig war, nicht nur, dass es gut war. Also ist alles auch gut. So soll man das ja auch alles machen. Die Person direkt ansprechen, nicht das ganze Team. Das haben wir eben schon mehrfach besprochen. Ne? Und das kann man nachlesen, das kann man sich anlesen, wie man das macht. Alles andere hat ganz viel mit Persönlichkeit, mit Charakter zu tun. Und ich glaube auch, es wird niemals funktionieren, wenn du dich eben nicht mit den Menschen in deinem Team beschäftigst. Ne? Weil ja auch jeder, auch selbst bei einem banalen Lob, ein völlig anderes Empfinden hat. Da wird es die geben, ja, die gehen auf, wenn du sie vor der ganzen Gruppe lobst, wenn du wirklich sagst, Mensch Ela, also heute wieder, du hast das Licht an und ausgemacht und immer zur richtigen Zeit, wie großartig war das denn? Anderen ist es mega peinlich, wenn alleine nur ihr Name vor einer Gruppe genannt wird, die musst du in einem Vier-Augen-Gespräch dazu bringen. Wie macht man das als Führungskraft, so zu erkennen, was denn für den Einzelnen wirklich auch eine individuelle Anerkennung ist? Das geht ja auch nur über die Zeit. Ne?
Ja, du musst die Menschen, die für dich arbeiten, schon kennenlernen wollen. Ne? Und zwar auch ein bisschen jenseits ihrer Funktion innerhalb deines Unternehmens. Am Anfang zählt das natürlich immer. Und man hat ja eine Vorstellung von jemandem, den man eingestellt hat. Das ist ja meistens so. Und hoffentlich passt ja auch zu einem. Aber es geht dann schon weiter. Ne? Für mich ist das so ein bisschen wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. Du bist halt mit diesen Menschen zusammen und von deiner wachen Zeit am Tag die meiste. Ne? Also wenn du die nicht kennenlernen möchtest, wenn du nicht bereit bist, dich auf diese Menschen einzulassen und ihnen ein Wohlwollen entgegenzubringen, dann solltest du es vielleicht lassen.
Ja, und letztendlich beschäftige dich mit den Menschen. Also wenn du mit ihnen sprichst, dann musst du sie schon beobachten. Dann muss man schon auch den Willen haben, zu erkennen, wie reagiert denn jemand auf das, was ich ihm sage. Ne? Weil wir wollen ja hier nicht die pauschale Kritik loswerden, dass in keiner Praxis in Deutschland gelobt wird und die Menschen vor lauter Nichtanerkennung alle ängstlich unterm Tisch sitzen. Aber So ist es nicht, aber es ist auch eben nicht so, ne, wie du es am Anfang geschildert hast. Also du hast ja gesagt, was hast du gesagt? 75%, 2/3.
Also hättest du jetzt geschätzt, genau.
Ne, die jetzt von sich aus sagen würden, so das echte Lob erfahren sie relativ wenig. Und ich denke auch mal, das ist auch ein Thema, was jeder und jede mit sich am Ende ausmachen muss. Aber wenn wir dieses Thema, was wir heute besprochen haben, runterbrechen auf Menschen zu sehen und welche Relevanz das hat, dass jemand sich gesehen fühlt. Das ist ja das, was du in vielen unserer Talks, wenn es so um das Thema Wertschätzung geht, eigentlich immer wieder sagst. Die größte Wertschätzung ist, wenn jemand sich wirklich ernsthaft gesehen fühlt, als Individuum, als Mensch mit seinen Bedürfnissen. Und auch da, denke ich, ist dieses, ach, Ela, wie du das gestern da geregelt hast mit dem Patienten, einfach großartig. Danke dafür. lass uns gerne mal ein Weinchen trinken, da können wir uns mal drüber unterhalten und du sagst mir, wie du das machst. Ne? Das sind ja so Dinge, ich glaube, wenn man das regelmäßig für sich dem Team widerspiegeln kann, dass man das schon ernst meint, dann sind auch so kleine Floskeln durchaus mal was Schönes.
Klar, na klar. Also wenn du mit deinem Team klar bist und wenn ihr euch versteht und ihr seid auf so einer entsprechenden Welle, dann sind auch die Kleinigkeiten dann vertraut und die helfen dann ja auch zur Stabilisierung. Das Problem ist halt diese, wie ich das immer nenne, Selbstverständnisfalle. Ne? Also die Dinge sind alle selbstverständlich. Dass wir arbeiten, dass wir pünktlich kommen. Natürlich gibt es Absprachen, die müssen selbstverständlich sein. Das ist ja logisch. Aber jeden Tag in jeder Praxis, an jedem Arbeitsplatz wächst für ein paar Minuten oder auch nur Sekunden irgendjemand mal kurz über sich hinaus. Ne, durchbricht seine eigene Schallmauer oder wirft sich selbst ins kalte Wasser oder meistert eine Herausforderung. Und das ist schon wert, dass man das anerkennt. Und ich persönlich kann immer nur sagen, mit Menschen, die sich gesehen fühlen, ist die Zusammenarbeit auch einfach leichter. Und wie wichtig das für uns auch ist als Mensch, als Individuum, siehst du ja am besten an den Kindern. Ne, es gibt so viele tolle Videos dazu, auch auf so Erziehungskanälen oder auch auf YouTube oder so, wo Kinder gefilmt werden, die bei irgendeiner Schulveranstaltung oder so auf so einer kleinen Bühne stehen, keine Ahnung, die sind im Krippenspiel, der dritte Esel von links oder so, und die stehen da und sind super besorgt. Und in dem Moment, wo sie ihre Eltern entdecken, die ihnen zusehen im Publikum, geht die Sonne auf in diesen Gesichtern. Und das ist so total signifikant für diesen Wunsch, gesehen zu werden. Kennen wir alle aus unserer Kindheit. Mama, guck mal, hab ich gemacht. Mama, guck mal, guck mal. Das ist so wichtig, so verankert in unserer Psyche. Und wir fühlen uns so wohl, wenn uns jemand sieht. Und ich halte das für einen ganz, ganz wichtigen, ja, eine ganz wichtige Eigenschaft. Ich hätte fast Skill gesagt, aber Skill passt hier nicht. Das ist zu businessmäßig. Das ist eine zwischenmenschliche Gabe. Die haben manche Menschen, aber man kann das auch lernen.
Weißt du, was ich total großartig finde? Also kannst du nicht wissen, weil du ja gar nicht weißt, was ich jetzt sagen möchte. Aber für alle, die uns zuhören und die Ela vielleicht jetzt nicht so gut kennen, wenn du oder ich, wenn wir vor 4, 5, 6 Jahren darüber gesprochen hätten, dass du auf der Bühne stehst, mit mir einen Podcast machst, in die Kamera quatschst und dich wirklich in der Öffentlichkeit mit deiner Meinung zeigst und dich stellst, ich weiß, wie schwer dir das gefallen ist. Du hast es mir oft genug gesagt, dass das eigentlich gar nicht so dein Ding ist. Und was ich so, ich weiß, und ich weiß auch nicht, ob das heute immer noch so ist, aber eins möchte ich sagen, und das finde ich großartig, und das ist jetzt mal ein Anerkennung. Ich meine, wir reden oft so miteinander, wenn das Mikro aus ist und die Kamera, und ich glaube, wir wissen beide, dass wir beide nur sehr wenige Menschen um uns herum haben, mit denen wir uns jederzeit freiwillig treffen würden, reden würden, ein Weinchen trinken und das immer eine gute Geschichte ist. Aber wenn ich dich jetzt beobachte, mit welcher Leidenschaft und Liebe und Engagement du über diese Themen sprichst, die dich so umtreiben. Du lachst, du hast ein Strahlen in den Augen, dir ist es völlig egal, ob eine Kamera mitläuft oder ein Mikro, und das finde ich total großartig, weil das zeigt auch wieder, wie sehr du diese Themen einfach auch lebst. Und würdest du das nicht tun, könntest du so nicht drüber sprechen. Und deshalb nimmt man dir das ab. Und ich denke, mit der Wertschätzung und dem Lob ist es genauso. Die Menschen müssen dir ansehen, dass du das ernst meinst. Die müssen spüren, dass dir das wichtig ist, was du da sagst. Und eigentlich wollte ich damit jetzt auch das alles so beenden und dazu stehen lassen.
Das hast du sehr schön gesagt, Klaus. Jetzt bin ich echt ganz gerührt, muss ich schon sagen. Aber dass ich das mittlerweile so kann, hat auch mit meinem Team zu tun. Weil vor 5, 6 Jahren, also wir haben ja nächstes Jahr 10-Jähriges, vor 5, 6, 7 Jahren, da waren wir ja auch noch viel weniger. Und desto mehr Mitarbeiter gesagt haben, boah, die Idee ist geil, wir teilen das, desto mehr bin ich auch gewachsen. Das hat mit ihnen zu tun. Also wir haben das ist so eine gegenseitige Geschichte. Und ich muss mich da eigentlich auch jeden Tag bei meinem Team bedanken, weil dieses Getragen vom Team, das ist bei uns tatsächlich keine Floskel. Das ist wirklich so.
Ja, und es gibt Menschen, die glauben, sie werden größer und sie wachsen, wenn sie andere klein machen. Die fallen irgendwann zurecht auf die Nase und so funktioniert es einfach nicht. Ela, es war wieder schön. Es war mir wieder ein 55-Minuten-Fest mit dir. Und Ja, jetzt überlege ich gerade, bin ich jetzt glücklich, dass ich eigentlich jetzt schon, also jetzt morgen in Urlaub fahre, beziehungsweise wenn ihr die Folge hört, schon im Urlaub bin, oder tief traurig, dass wir uns erst, ja, das nächste Mal wir sehen uns am 4. September und dann sind wir am 5. und 6. September auf eurem tollen Event und dann nehmen wir auch unmittelbar mit Abpfiff des Events den nächsten P11-Podcast auf und den hört ihr dann am 13. September. Ela, ich weiß jetzt nicht, was du in den nächsten Wochen ohne mich machst, aber der Fußball läuft, Hannover 96 spielt, du hast ein tolles Team, du hast genug zu tun, du wirst mich nicht vermissen und wenn, schreibst mir eine WhatsApp oder schicke ich dir ein Knutschi-Smiley und dann weißt du, dass ich an dich denke. Also vielen Dank fürs Plaudern und euch eine gute Zeit und ja, schöne Wochen, was immer ihr jetzt auch macht. Also wenn ihr in Niedersachsen wohnt, ja, okay, die Ferien sind vorbei, aber man kann die Zeit ja auch so toll genießen. Ela, mach's gut und bis bald.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Ciao.
Das war P11. Praxis einfach leichter führen. Neue Impulse für Haltung, Klarheit und leichte Führung gibt es jeden Sonntag mit Ela und Klausi. Und schicke diese Episode gerne an Menschen, die uns zuhören sollten. Und wenn du noch mehr Impulse möchtest, höre auch punktuell den Pass Media Praxismarketing Podcast. Jeden Mittwoch eine neue Folge. Psst, am besten abonniere uns jetzt direkt, damit du nichts verpasst.
Unser ganz persönlicher Dank geht raus an Beate Fischer für die Stimme und an Sascha Wilhelm für die Produktion. Und natürlich an euch alle, danke fürs Zuhören.